Wir lesen heute den Text auf diesen Sonntag und der ist uns gegeben im 16. Kapitel der Apostelgeschichte. Und dort heißt es von Vers 23 ab: Nachdem man Paulus und Silas hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Und als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und sogleich öffneten sich alle Türen, und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind ja alle hier. Und da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren, und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen ihre Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Amen. Liebe Gemeinde, jubeln sollen wir, das meinte der letzte Sonntag. Beten sollen wir, das meint der nächste Sonntag. Singen sollen wir, das meint der heutige Sonntag. Er denkt nicht nur an irgendwelche Solisten, er spricht nicht nur Soprane und Tenöre und Bässe an. Er will nicht nur Gesangvereine und Kirchenchöre und Vokalensemble motivieren. Dieser heutige Sonntag ist ein Generalaufruf an alle Stimmträger. Auch wenn ihr den Stimmbruch habt, singt. Auch wenn ihr die Tonleiter herauf und herunter purzelt, singt. Auch wenn ihr nicht wie ein Star, sondern eher wie eine Krähe singt, singt, singt dem Herrn, preist den Herrn, lobt den Herrn mit einer Kantate. Nur, was für eine? Laut Lexikon gibt es sehr verschiedenartig solche Gesangswerke, die zumeist aus dem Schaffen großer Meister stammen, wie Johann Sebastian Bach oder Georg Friedrich Händel oder Georg Philipp Telemann oder Johann Christoph Graupner. Ich las von Festkantaten, die einen lyrischen oder dramatischen Charakter haben. Bei Hochzeiten oder Huldigungen werden sie in Festsälen aufgeführt. Soll unsere Kantate eine Festkantate sein? Ich las von Choralkantaten, die die Verse eines einzigen Gesangbuchliedes variieren. Bei Gottesdiensten oder Motetten werden sie in Kirchengebäuden aufgeführt. Soll unsere Kantate eine Choralkantate sein? Ich las von Kammerkantaten, das musikalische Gegenstück, das vokale Gegenstück von Triosonaten. Bei Hausmusiken oder kleinen Konzerten werden sie in Salons aufgeführt. Soll unsere Kantate eine Kammerkantate sein? Gott sei Dank ist so viel Musikalität und Virtuosität gar nicht verlangt. Unser Text erzählt von einer Zellenkantate. Sie beginnt mit einem Duett für zwei Männerstimmen und endet mit einem vielstimmigen Gloria Patri. In Philippi, diesem Zentrum von Kultur und Bildung, war sie zum ersten Mal zu hören. Aber nicht, wie man annehmen sollte, im großen Haus der mazedonischen Staatstheater oder im runden Bau der städtischen Liederhalle oder im weißen Saal der römischen Residenz. Die Uraufführung der Zellenkantate fand im Sicherheitstrakt des Gefängnisses statt. Und weil sie einen so nachhaltigen Eindruck hinterließ, wurde sie immer wieder hinter Gittern aufgeführt und will auch heute wieder in Gefängnissen musiziert werden. Dazu braucht es gar kein antikes Gefängnis mit miesen und feuchten Löchern. Da ist die schicke Wohnung, in der sich zwei Ehepartner nur noch streiten, wie ein Gefängnis. Da ist der gut bezahlte Arbeitsplatz, in dem sich Kollegen nur mit den Ellenbogen begegnen, wie ein Gefängnis. Da ist das frisch geputzte Krankenzimmer, in dem der Operierte seit Wochen liegt, wie ein Gefängnis. Da ist die sonnige Altenstube, in die einen die Kinder abgeschoben haben, wie ein Gefängnis. Weil es so viele Gefängnisse gibt, in denen wir leben und leiden müssen. Deshalb tun wir gut daran, in diese Zellenkantate hineinzuhören und von ihr zu lernen. Sie beginnt als eine Kreuzkantate. Paulus und Silas waren eingelocht. Man hat ihnen übel mitgespielt. Blutende Köpfe und zerrissene Kleider, ein erbärmliches Bild. Und dabei hatte alles so gut angefangen. Früh morgens gingen sie los, um ihre Gebetsstunde zu besuchen. Gebetszeit war für sie eine Selbstverständlichkeit. Gebet braucht Regelmäßigkeit und Ordnung und deshalb zogen sie in aller Frühe los. Und dann kam das erste Kreuz. Als sie nämlich auf der Straße einer besessenen Frau den bösen Geist austrieben, da war im wahrsten Sinne des Wortes der Teufel los. Das Volk kochte vor Wut. Wie ein Gewitter brach dieser Volkszorn über die Betbrüder hinein. Und das zweite Kreuz bestand darin, dass sie festgenommen und durch die Straßen geschleift wurden. Hass und Gemeinheit waren selbst von dem schnell herbeigekarrten Kadi nicht mehr zu bremsen. Auf dem Marktplatz lief eine furchtbare Lynchjustiz ab. Und das dritte Kreuz war, dass der Polizei- und Gefängnisdirektor sie als besonders schwere Jungs behandelte und ihnen verschärfte Haftstrafen auferlegte. Er stieß sie die Kellertreppen hinunter und legte ihre Füße in den Pflock. Sorgsam wurde die Tür mit Balken verrammelt. Schmerzende Glieder, klaffende Wunden, blutende Striemen. Zum Heulen war's, aber sie singen. Zum Weinen war's, aber sie loben. Zum Entsetzen war's, aber sie singen eine Kantate Domino. Wie kommt das? Wie kommt das? Waren sie von Sinnen? Hatten sie Fieber bekommen? Plagte sie Bewusstseinsstörungen? Nein. Sie dachten nicht an die drei Kreuze auf ihrem Buckel, sondern sie dachten an das Kreuz auf dem Rücken ihres Herrn. Und dieser Jesus wurde auch durch die Straßen geschleift. Und diesem Jesus wurde auch Unrecht getan. Und dieser Jesus, der erlitt auch alles Unrecht. Und dieser Jesus, der ihre Lage so genau kennt und sie auch jetzt nicht verlässt, der lässt sie unter ihren und mit ihren Kreuzen leben. Weil sie an diesen Herrn denken. Weil sie wissen, dass er am Kreuz gelitten hat. Deshalb können sie auch in ihren Kreuzen singen und loben. Loben heißt nachsingen, loben heißt mitsingen, loben heißt mit einstimmen. Gott hat es alles wohlbedacht und alles, alles recht gemacht. Gebt unserem Gott die Ehre. Ein Paul Gerhardt hat es getan. Unter dem Kreuz des 30-jährigen Krieges hat er gesungen, wohl dem, der einzig schaut nach Jakobs Gott und Heil. Wer dem sich anvertraut, der hat das beste Teil. Oder ein Dietrich Bonhoeffer hat das getan. Unter dem Kreuz eines Todesurteils hat er gesungen, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Ein Jochen Klepper hat das getan. Unter dem Kreuz der Judenverfolgung hat er gerufen, Nicht klagen sollst du loben, nicht klagen sollst du loben. Jetzt sind wir dran. Kein Verlies ist so dunkel, kein Gefängnis ist so eng, keine Kette ist so schwer, keine Depression ist so tief, als dass wir nicht mit einstimmen könnten in das Lob dieser Zellenkantate. Sie beginnt immer als Kreuzkantate. Und so lese ich es aus diesem Text. Sie wird zu einer Paukenschlagkantate. Aus dem anfänglichen Piano wird ein kräftiges Forte. Plötzlich ist in diesem Zellenbau das Hallen der Schritte, das Drehen von Schlüsseln, das Knarren von Türen, das Brüllen der Wächter, das Schlagen der Peitschen, das Stöhnen der Gefangenen übertönt vom Hymnus mittelnächtlichen Lobsänger. Dort im Gefängnis war auf einmal ein völlig anderer Ton. Ein Wohlklang ging durch die Wände. Ein Nachtkonzert füllte den Trakt. Auch wenn die auf ihren Sperrsitzen hinter den abgesperrten Türen nicht besonders gute Akustik hatten, so tat diesen Mithäftlingen diese Klänge wohl. Lobgesänge haben immer stärkenden Charakter. Lobgesänge haben immer tröstenden Charakter. Der Lobgesang und Lobpreis ist die Arznei für wunde Seelen. Nur einer, der schien dies alles zu überhören. Nur einer, der schien dies alles zu verschlafen. Der Herr Gefängnisdirektor höchstpersönlich schlummerte in seinen Kissen. Was sollte ihm auch seinen guten Schlaf nehmen? Er war ja gerecht. Er sorgte unter lauter Halunken für Gerechtigkeit. Er war ja pünktlich. Er tat seinen Dienst nicht locker vom Hocker. Er war ja pflichtbewusst. Er ließ nichts durch die Lappen gehen. Er hatte eine weiße Weste. Er hatte nichts auf dem Gewissen. Er schlief den Schlaf des Gerechten. Und trotzdem wurde er auch aus seinen Träumen gerissen. Gott setzte nämlich nach diesem Fortissimo noch eins drauf. Wie ein Paukenschlag ging das durch diese Gänge und Treppenhäuser. Ein Erdstoß warf diesen Mann aus dem Bett. Auf schwankendem Boden kam er zu sich. Kopflos jagte er durch die aufgesprungenen Türen. Als Mann vom Fach wusste er doch, dass sich kein schräger Vogel diese Gelegenheit nehmen wird, nun einfach nicht zu gehen und dafür im Käfig sitzen zu bleiben. Jawohl wusste er auch, als Mann vom Fach, dass ihn wegen höherer Gewalt keine Schuld trifft, aber jede Gefangenenbefreiung kostete ihm seinen Posten. Seine ganze Karriere war dahin. Deshalb dem Selbstmord nahe stand er schließlich in der Zelle der Missionare. Und in seinem Fackellicht erkannte er jene Männer, aber genauer, er erkannte sich selbst. Er merkte, nicht diese beiden Männer, ich selber bin eines Retters bedürftig. Und deshalb ruft er in diese Kantate hinein, so wie ein Sprecher, was soll ich denn tun, dass ich gerettet werde? Messerscharf erkennt er den alles entscheidenden Punkt, den Kontrapunkt, auf den alles gestimmt ist. Das Evangelium ist kein Leitfaden für Gesetzesübertreter. Das Evangelium ist kein Handbuch für schwere Nöter. Das Evangelium ist das Rettungsseil Gottes, das er in diesen trüben Strom der Welt geworfen hat. Und deshalb lässt dieser Gott immer wieder Paukenschläge los. Deshalb gibt es Erdbeben, deshalb gibt es Erschütterungen in ihrem Leben, damit auch der Letzte erkenne, dass er eines Retters bedarf, wenn er nicht rettungslos dem Untergang entgegentreiben will. Jesus ist der Retter. Sieh ihn, halt ihn, fass ihn, glaub an den Herrn Jesus, so bist du und dein Haus gerettet. Doch wirklich, so einfach ist das, mehr nicht. nicht unsere Bemühungen mit Meditationen und Esoterik und okkulten Beschäftigungen bringen uns näher zu Gott, sondern er selbst durch Jesus Christus will dies bewerkstelligen. Und diese Tat, diese Erlösungstat Jesu wird in dieser Kantate besungen und deshalb können und sollen wir einstimmen. Sie wird immer zu einer Paukenschlag-Kantate. Aber noch eins, nämlich sie endet in einer Kaffeekantate. Und der Aufseher führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch. Ob es wirklich Kaffee war oder Tee oder kalte Säfte, sei dahingestellt. Aber in jenem Stock, in dem sonst ganz bestimmt stand, kein Zutritt, privat, dort fand eine Feier statt, eine Mitternachtsparty. Das ganze Haus war dazu eingeladen. Die aus dem Bett getrommelten Mitarbeiter mögen verdutzt und verschlafen aus den Augen geschaut haben. Die aus dem Schlaf gerissenen Kinder mögen frierend und schreiend sich in die Arme der Mütter gedrückt haben. Die aus den Zellen geholten Häftlinge mögen noch ängstlich und fragend in die Runde geschaut haben. Aber mittendrin stand dieser strahlende Kerkermeister, der sich freute wie ein Schneekönig, weil er zum Glauben an Jesus Christus gekommen war. Von allem Anfang hat er gewusst, dass diese Sache mit Jesus keine Privatsache ist. Im Lazarettraum, in dem er die Wunden dieser Männer ausrieb, hätte er sich ja schnell mal taufen lassen können, um dann schleunigst wieder in sein Bett zu kommen. Nein, alle sollten es hören und wissen, dass er ab sofort diesem Herrn Jesus Christus gehört. Und dieser Herr will, dass sich alle an einem Tisch versammeln. Der Direktor und der Vollzugsbeamte, der Missionar und der Halunke, der Kreis und der Halbstarke. Sie alle sind an einem Tisch. Sicher denken sie sehr verschieden, sicher waren sie politisch unterschiedlichster Ansicht. Über Römer in Griechenland stritten sie sicher genauso wie wir über Russland. Russen in Afghanistan oder Juden im Westjordanland. Sicher waren sie charakterlich sehr verschieden geprägt. Wer lange aus dem Blechnapf isst, der hat es mit Porzellan und feinem Benimm sehr schwer. Aber wer am Tisch dieses Herrn sitzt, der ist nicht politisch von links oder von rechts, sondern der ist von oben. Wer am Tisch dieses Herrn sitzt, der ist nicht grün oder schwarz oder rot, oder sonst irgendwelche Farbe, sondern der ist erlöst. Leute an seinem Tisch sind nicht einer Meinung, aber sie sind eines Sinnes. Wo Jesus zur Mitte wird, da können so widerspenstige Menschen, so verschiedene Menschen, so gegensätzliche Menschen miteinander einstimmen in die Kantate zum Lobe dieses Herrn. Und da mag einer seine Oberstimme dazu trällern. Und da mag einer mit seiner Unterstimme alles untermalen. Und da mag einer hin und wieder seine falschen Töne einfließen lassen. Was tut's? Hauptsache singen. Hauptsache Kantate. Hauptsache preise den Herrn. Amen.